Man auch sich überlegt, mal einen Stadtgutschein einzuführen, bis hin zu lokalen Kundenbindungsprogrammen. Was bedeutet das? Also ein Stadtgutschein ist ja klassisch, Daniel Schnöth hat morgen Geburtstag, wir verstehen uns nicht so gut, beziehungsweise wir kennen uns noch nicht so gut und ich schenke ihm dann einen 50-Euro-Gutschein für Hildesheim. Er kann den nach seinem Belieben einlösen, er geht zum Friseur, kauft sich eine neue Hose und das Geld wird lokal in der Stadt gebunden. Wenn man das auch weiterspinnt, die Arbeitgeber, die können ihren Mitarbeitern auch pro Monat bis zu 44 Euro steuerfreien Sachbezug zuwenden und auch bei Jubiläen oder bei Hochzeiten auch nochmal pro Jahr bis zu 60 Euro on top. Das sind 528 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter, was in der Stadt bleibt. Und das ist nicht nur für die Bürger, sondern auch für diejenigen, die außerhalb wohnen, aber in der Stadt arbeiten, gedacht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Trendakademie Retail. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir mit Händlern, mit Experten, mit Ladenbauern, aber auch mit Stadtentwicklern über die Rolle des Handels und wie der Handel sich digitalisiert und verändert. Welche Innovationen gibt es hier auf den Flächen? Welche Innovationen gibt es in der Verbindung vom digitalen zum physischen Erlebnis? Wie wichtig ist die Experience im Handel? Das sind Fragen, denen wir uns mit unseren Experten stellen, hier im Dialog sind und euch gerne die Ergebnisse in unserer Podcast-Reihe präsentieren. Heute sprechen wir mit Eva Ganzert und Stefan Wenzel. Eva arbeitet bei der CIMA, einer Agentur für die Stadtentwicklung. Sie arbeitet sehr, sehr nah und eng mit den Städten, Städteplanern zusammen, um hier auch eine digitale Komponente in die weiteren Stadtentwicklungspläne hineinzubringen. Stefan Wenzel begleitete verschiedenste Positionen im Retail bei verschiedenen Marken und kommt hier auch mit seiner Expertise genau auf den Punkt, wo fängt Digitalisierung an? Gibt es Digitalisierung erst seit der Corona-Krise? Nein, die gibt es natürlich schon länger. Und hier wollen wir mal aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Best Cases es gibt und wo vielleicht für alle nochmal ein Punkt ist, an dem man umdenken muss, an dem man sich weiterentwickeln muss und was vielleicht auch Agilität für Städte heißt. Ich freue mich erstmal, dass der Daniel mit dabei ist. Daniel ist der Initiator des Trendforum Retail und damit auch der Initiator der Trendakademie. Daniel, wie geht's dir heute?
Ja, wir haben wunderbares Wetter. Die Sonne scheint zumindest bei mir hier in Hildesheim. Ich sitze im Homeoffice. Es ist Montag und die Woche startet heute mal wieder spannend und gut. Also ich freue mich. Vor allem, weil ich heute ein Duo hier habe als Interviewpartner, wo wir ein sehr spannendes Thema beleuchten werden.
Super, ich würde sagen, wir machen den Ring auf und starten dann mal mit unserem Dialog. Ich freue mich sehr drauf.
So, dann legen wir mal los. Ladies first. Also wir haben heute Eva Ganzert am Start von CIMA Digital und Stefan Wenzel. Wie gesagt, Ladies first, was mich natürlich interessiert, duale Hochschule unter anderem. Sie hat einen sehr spannenden Werdegang und vielleicht schilderst du uns einfach mal deinen Weg, den du beschritten hast, bis hin zur Tatsache, dass du heute bei CIMA Digital in Frankfurt sitzt.
Ja, sehr gerne. Auch schönen guten Tag von meiner Seite aus. Ich sitze hier im wunderschönen Frankfurt am Main und gerne stelle ich mich vor. Mein Name ist Eva Ganzert. Ich habe 2008 Wirtschaftsförderung studiert. Das heißt, ich war mit 7 anderen die Ersten, die an der dualen Hochschule in Mannheim BWL mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsförderung studiert haben. Damals war mein Ausbildungspartner die Stadt Mannheim, genauer gesagt der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung. Und dort bin ich dann immer wieder in verschiedenen Praxisphasen verschiedene Abteilungen durchlaufen, vom Stadtmarketing bis hin zum Städteplanungsamt, bis hin zur IHK. Und dort immer im abwechselnden Rhythmus 3 Monate eine Praxisphase gehabt und 3 Monate waren wir dann an der dualen Hochschule, wo wir dann quasi die Wirtschaftsförderung in der Theorie gelernt haben. Ganz witzig, heutzutage bin ich auch auf der anderen Seite. Das heißt, ich bin seit 2018 Lehrbeauftragte an der dualen Hochschule in Mannheim, Schwerpunkt Wirtschaftsförderung. Und mich hat das Thema Wirtschaftsförderung nie losgelassen. Ich habe zwar meinen Master hier dann in Darmstadt gemacht zum Thema New Media Marketing, also Themen rund um neue Medien, habe dann auch zwischenzeitlich bei neckermann.de gearbeitet, war dann bei einer Online-Marketing-Agentur und bin dann daraufhin auf Grundlage meiner Masterthesis, die sich mit dem Thema beschäftigte, die Auswirkungen des Onlinehandels auf den stationären innerstädtischen Einzelhandel, das war damals 2013, bin ich nach Mönchengladbach gegangen, wo ich dann das Projekt MG Retail 2020 begleitet habe und Projektmanagerin dessen war. Dort ging es auch um die Fragestellung, wie können wir die stationären Einzelhändler in Mönchengladbach auf eine Plattform bringen? Also wie kann man denen A, die Digitalisierung nahe bringen? Wie kann man denen auch die Digitalisierung attraktiv gestalten? Und das im Kontext einer Wirtschaftsförderung. Und auf Grundlage dessen ist auch die eBay City Mönchengladbach entstanden, weil man hat ja bei diesen Projekten immer wieder dieses Henne-Ei-Prinzip. Also welche Kunden kommen auf eine Plattform, die eventuell keiner kennt, beziehungsweise wo kein Einzelhändler drauf ist. Genauer gesagt, bei Einzelhändlern ist es exakt das Gleiche. Warum sollte ich auf einen lokalen Online-Marktplatz gehen, wenn da kein Kunde ist? Und genau dieses Thema haben wir uns damals schon 2014, 2015 angegangen und damit beschäftigt. Dann bin ich auch noch mal kurz nach Frankfurt zurück für 2,5 Jahre. Habe ich dann in der Payment-Industrie gearbeitet. Also weiterhin war ich dem Einzelhandel treu und habe dann die Produkte Tax-Free-Shopping und Alipay in Deutschland eingeführt. Tax-Free-Shopping ist die Möglichkeit als Non-EU-Bürger, sich die Mehrwertsteuer zurückzuholen. Und Alipay, das chinesische Pendant zu PayPal, dass man über QR-Code seine Einkäufe durchführen kann. Und diese haben wir jetzt hier in Deutschland mit eingeführt. Und seit 2019, also Juli letzten Jahres, bin ich bei der CIMA Digital. Seitdem betreue ich da auch verschiedene Prozesse rund um Online-Sichtbarkeitsmodelle eines Standorts. Weil das Ziel ist, ist, den digitalen Leerstand zu verringern und die digitale Aufenthaltsqualität zu steigern. Da habe ich mich auch als Expertin für lokale Kundenbindungsprogramme positioniert und bin jetzt auch die Leiterin der CIMA Digital.
Super. Aber dann weiß der Stefan Menzel schon, warum ich ihn unter anderem mit an Bord haben wollte. Du hast ja auch einen sehr spannenden Lebenslauf. Und irgendwo dazwischen taucht dann auch eBay auf. Vielleicht kannst du dann auch bei der Beschreibung deines Werdegangs mal so den Kontaktpunkt zu Mönchengladbach erläutern, damit wir da mal so den gemeinsamen Wissensstand haben, dann wissen, um was es hier geht.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Montagmorgen, ein sonniger Tag in Hamburg beginnt. Die Woche kann kommen. Ich freue mich, da zu sein, dabei zu sein. Ich bin tatsächlich 1999 schon ins E-Commerce eingestiegen, also ne, eine Handvoll Jahre nachdem Amazon.com gelauncht ist. Bin bei der Otto-Gruppe eingestiegen im Schwerpunkt CRM, da die ersten sozusagen Online-Projekte, Migration, Loyalitätsprogramms auf Otto.de etc., solche Themen, bin nahtlos in ein Otto Group Joint Venture migriert sozusagen namens Max Direct. Da ging es darum, das Fashion-Label Max das erste Mal in seiner Firmengeschichte live zu bekommen, ins Netz. Damals noch ganz stark CD-ROM, Vertriebsmodelle, Katalogmodelle. Also man kann sich ja kaum mehr daran erinnern. Ja, aber da war ja sozusagen online the new kid on the block und alles fing ganz, ganz verhalten an. Das hat sich schnell geändert. Dynamik kam rein. Max ist dann auch im E-Commerce, hat sich super entwickelt. Hab dann zum Schluss aus der Max-Zentrale in Amsterdam heraus das Europageschäft im Direct-to-Consumer-Kontext verantwortet, B2B und B2C. Bin dann von da aus zu McLaren in die Formel 1, war 5 Jahre in England und habe für das Rennsportteam, das Formel 1-Team, das ganze Merchandising, Direct-to-Consumer, E-Commerce mit aufgebaut. Die CRM-Fanclub-Programme für die Fahrer, unter anderem Lewis Hamilton. Der ist mit mir quasi Ende 2006, hat auch eher bei McLaren angefangen damals, man kann sich kaum erinnern, 2007 seine erste Saison. Für die, die sich ein bisschen auskennen, seither läuft es ja ganz gut bei ihm. Hab nach 5 Jahren Formel 1 in England dann den Weg zurück aufs Festland gesucht und bin wieder zur Otto-Gruppe, war dann Geschäftsführer Otto Niederlande. Klarer Turnaround-Case, problematische Geschäftssituation, Kataloggeschäft, ziemlich schnell abnehmend. Falsche Kostenbasis, online noch nicht richtig sozusagen gezündet, das mussten wir drehen. Das haben wir relativ erfolgreich gemacht. Die erfreuen sich heute noch einer guten Marktdynamik, jetzt online-only im niederländischen Markt. Bin von da aus nach Berlin, Geschäftsführer Brands for Brands, damals Deutschlands größtem Shopping-Club, ne, Vente Privé, Flash-Sales-Modell. und war eine Doppelrolle neben der Geschäftsführungsrolle Brands of Friends, war zeitgleich auch die Zuständigkeit für das Fashion Vertical auf ebay.de. Auch das ist ein extrem hochvolumiges Geschäft, was Gross Merchandise Volume angeht. Da sind wir also schon im Milliarden, auf einem Milliardenniveau und bin dann befördert worden in die Rolle des Geschäftsführers eBay Deutschland. Hab das eine Zeit lang gemacht. Ich sage gleich noch was zu Mönchengladbach und bin von Berlin aus dann migriert in die Heimatstadt Hamburg. Ich wollte endlich mal nach 8 Jahren des Pendelwahnsinns Holland, England, Berlin endlich mal in Hamburg bei meiner Familie, Frau und Tochter, tatsächlich auch mal arbeiten und bin dann in die Tom-Taylor-Gruppe. Und wir haben einen ernsthaften Anlauf genommen, sozusagen die Tom-Taylor-Gruppe in die aktuelle Zeitrechnung sozusagen zu transformieren, das E-Commerce-Geschäft zu skalieren, vernünftige Aufbau-, Ablauforganisation, Technologieplattform etc. Und bin dann im Juli diesen Jahres da ausgestiegen, sortiere gerade die Optionen nach vorne, mache M&A, Deal-Advisory-Themen, kümmere mich mit Gründern um deren ersten Schritte, alles das, was man vorher aus Zeitgründen nie machen konnte, Podcasts, Keynotes auf Konferenzen, da ist relativ viel Interesse, das freut mich, konnte ich vorher nie machen, genieße ich sehr, guter Anteil Quality Time mit der Familie, aber natürlich wird irgendwann eine operative Rolle wieder, da juckt es dann doch noch zu stark in den Händen, das wird wieder kommen, ich habe nur noch nicht entschieden, was und wann. So, Mönchengladbach, um darauf zu antworten, das war tatsächlich in meiner Zeit auch bei eBay. Es hat da angefangen mit dem Lehrstuhl von Gerrit Heinemann aus Mönchengladbach. Ich glaube, der ist aber gar nicht gebürtig. Ich habe ihm das mal unterstellt auf Twitter, dass er da geboren ist. Das stimmt nicht. Aber er ist da sehr engagiert und wir haben letztendlich dieses Projekt gemeinsam gemacht. Ich habe es auch gerne fortgesetzt. Wir haben dann nochmal nach Diepholz multipliziert als Konzept und ich glaube, es lebt jetzt auch noch weiter als Idee. Und die Idee ist relativ schnell erklärt, ne? Wie schaffe ich es als, ich sag mal, sehr große, hochvolumige Plattform? Also es ist eine internationale Marktplatzkonstruktion mit einer starken geografischen Deutschlandpräsenz. Wie schaffe ich es auf einem geografisch, auf Deutschland sich erstreckenden Konstrukt, wie schaffe ich es da regional sozusagen Reichweite zu generieren, ne? So. Und da arbeitet man, das muss man ganz offen sagen, da arbeitet man gegen das Nutzerverhalten. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber im Grunde der Versuch zu zeigen, das fliegt nicht von alleine, aber das kann fliegen. Das wird auch nicht super hoch fliegen, aber es wird abheben. So, jetzt ist immer die Frage, ne, wie hoch will ich fliegen und wie viel Sprit kann ich mir leisten? Aber vom Grundsatz her haben wir gezeigt, dass es durchaus möglich ist, Zusatzumsätze zu generieren. Zeitgleich muss man aber auch sagen, und da reden wir bestimmt drüber, zeitgleich ist das auch überhaupt kein No-Brainer, weil man sich ein Stück weit gegen Nutzerverhalten, weil man dagegen anarbeiten muss. Ne?
Also ihr habt ja beide an und für sich sehr, sehr gute Stichworte geliefert. Ich mir jetzt mal auch die Diskussion beim Handelskongress anhöre, 250.000 inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte. Wie viel sind davon überhaupt sichtbar, verfügbar? Wer ist online unterwegs? Und dann gibt es eben Big Player, also Amazon, eBay, Google. Und dann gibt es natürlich, wie du gesagt hast, Gerrit Heinemann, der dann sagt, okay, der Handel ist so und so tot. Und in diesem Spannungsfeld würde ich mich ganz gerne bewegen. Das heißt also, das Thema wäre heute zum einen mal über Sichtbarkeit, Verfügbarkeit zu sprechen. Wie kriegen wir es eigentlich hin, unsere Einzelhändler so mit Expertisen zu unterstützen, damit sie tatsächlich Überlebenschancen haben. Und dann eben auch, wir müssen natürlich auch dieses Thema Kundenfindung besprechen, also Frequenzen erzeugen, physisch in der Stadt, aber auch auf den Online-Seiten, wo ich dann immer so mein Problem habe. Es gibt mehr Online-Seiten wie physische stationäre Händler. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Kundenbindung. Also wenn ich mal jemanden gefunden habe, muss ich ihn noch binden. Also dieses gesamte Spannungsfeld. Wie sind denn so die Erfahrungen? Jetzt mal aus beider Sicht. Helfen Big Player, also das Andocken an Big Playern, dem stationären Händler und in dem Fall KMU-Unternehmen tatsächlich zu überleben?
Wenn ich da vielleicht gerade mal ansetzen könnte, und zwar hat ja Stefan eben aus Sicht von eBay erzählt, wie sinnvoll es ist, auch als stationärer Einzelhändler auf dieser Plattform zu verkaufen. Wir waren ja 2014 in der Situation, dass wir Einzelhändler beraten haben und die bei uns angeklopft haben und gesagt haben, Mensch, da ist die Digitalisierung, was sollen wir denn tun? Und da haben natürlich auf der anderen Seite auch sehr viele Anbieter bei uns geklopft bei der Stadt und haben gesagt, ja hier, wir haben die beste Online-Plattform, wir sind ein lokaler Online-Marktplatz, macht das doch bei uns. Und wir waren ja genauso unwissend zu der Zeit. Und dann kam eben durch den Professor Heinemann und eBay die eBay City Mönchengladbach zustande. Und warum haben wir uns dafür entschieden? Ich habe eben schon von dem Henne-Ei-Prinzip oder Problem gesprochen. Und es ist natürlich auch schwer gewesen für uns Einzelhändler, die ja mit dem Thema Digitalisierung kaum was zu tun hatten, auf eine Plattform zu heben, die sie vielleicht vorher auch noch nie gehört haben. Und eBay war ja in aller Munde, jeder kannte eBay. Deswegen hatten wir uns überlegt, wir können stationären Einzelhändlern die Möglichkeit geben, dort zu verkaufen. Aber was haben wir als Stadt Mönchengladbach davon? Weil dann verkaufen die Händler bei eBay, verkaufen bundesweit, verkaufen europaweit, von mir aus gerne auch weltweit, aber dann bleibt das Geld ja nicht mehr in der Stadt. Deswegen war unser Ansatz, die eBay City Mönchengladbach zu gründen, in der Hoffnung, dass man dann auch einen gewissen Impact auf die Stadt Mönchengladbach wieder reproduzieren kann. Was wir allerdings nicht beabsichtigt haben, beziehungsweise was auch gar nicht möglich war, ist dieser Click-and-Collect-Gedanke, dass man als Stadt er hofft, dass der Kunde auf eBay oder auf der eBay City einkauft, um dann das Produkt online zu bestellen und offline abzuholen, um die Frequenz zu steigern. Das ging natürlich nicht, weil wie shoppt der Kunde? Der Kunde, der sucht auch nicht mehr nach Händlern. Der Kunde sucht nach Produkten und er will dieses Produkt. Und ob er das bei Amazon bekommt oder woanders oder auf einem lokalen Online-Marktplatz, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie findet er dieses Produkt? Entweder geht er direkt auf Amazon, eBay oder auf Google von einem dieser drei Big Playern. Und was macht er dann? Dann sucht er sich, wie gesagt, dieses Produkt. Und wenn man dann die Verknüpfung schafft, dass dieses Produkt vielleicht ja auch hier in der Nähe angezeigt wird, dann kann ich das auf dem Nachhauseweg vielleicht ja nochmal abholen. Aber der Kunde ist bequem. Also er will dieses Produkt günstig haben, er will dieses Produkt bestenfalls komfortabel nach Hause geschickt bekommen und dann ist ja die Customer Journey noch nicht zu Ende. Er will ja dann auch darüber hinaus einen Service haben, wenn das Produkt kaputt geht. Und genau diese Themen haben wir uns damals auch schon überlegt. Aber bevor ich jetzt auch wieder in eine Stadt gehen würde, um die zu beraten mit Online-Sichtbarkeitsmodellen, würde ich erstmal bei den Basics anfangen. Und das ist der klassische Google My Business-Eintrag. Und der ist ja auch schon fast so einfach, aber dann doch so wichtig, dass man den nicht nur erstellt und die Inhaberschaft beantragt, sondern darüber hinaus auch die Öffnungszeiten pflegt, dass man eine Telefonnummer hinterlegt, dass man dann entsprechend auch mit Bildern arbeiten kann, weil Bildern schaffen Vertrauen, dass man vielleicht sich auch mal das Team anschaut vor Ort. Und wie gesagt, auch die Telefonnummer, also allein schon das Hinterlegen einer Telefonnummer, das bringt auch bis zu 90% mehr Anrufe in das Geschäft, was wiederum ja auch mehr Umsatz auf der anderen Seite bedeutet. Und bevor man mit irgendwelchen großen kooperativen Maßnahmen anfängt, ist mein Plädoyer in den Städten immer wieder, macht erstmal einen schönen, funktionierenden Google My Business-Eintrag. Der ist kostenlos und wie witzig das immer ist in den ganzen Schulungen mit meinen Einzelhändlern, die gehen da raus und sagen, Mensch, Frau Ganzatz, das macht ja sogar Spaß. Und dann nehmen die sich 15, 20 Minuten pro Woche und erarbeiten sich quasi dann auch den Google My Business Eintrag, stellen neue Aktionen rein, Produkte. Und damit haben wir die Einzelhändler dann auch schon wieder sensibilisiert. Die merken, es bringt ja auch was. Im Suchmaschinenkontext werden die auch berücksichtigt. Und dann nach und nach führen wir die dann an gemeinsame Projekte dann heran, in Zusammenarbeit mit Stadtmarketingorganisationen, City-Managements und so weiter.
Ja, vielleicht Stefan, aus Sicht von den großen Unternehmen, bevor ich jetzt, also von großen Unternehmen respektive von eBay, wo unterstreichst du die Masse oder was sind die wesentlichen Erfolgskriterien, die man erfüllen muss, bevor man jetzt anfängt, zu versuchen, Ware online zu verkaufen. Also was sind die Basics, die jetzt über das hinausgeht, was Eva Ganzatz gesagt hat?
Ja, ich glaube, was an den Schilderungen von Eva deutlich wird, ist, dass die Essenz zunächst einmal die Frage ist, inwieweit habe ich überhaupt hier ein relevantes Angebot in meinem Store, in meinen Regalen. Denn das Problem ist ja das, dass durch den Online- durch die Transparenz, die das Medium online mitbringt, ja, dieses alte Thema Gebietsschutz, und ich habe hier begrenzte Verfügbarkeit durch Gebietsschutz, und damit habe ich sozusagen ein USP allein über die Tatsache, dass ich in zwei Scharnieren eine Türe besitze, hinter der ich Güter verkaufe, das ist halt weg. So, wenn ich jetzt mit maximaler Austauschbarkeit, was Sortimentierung angeht und am besten noch einem schlechten Pricing, wenn ich jetzt dann mich in einen total transparenten Wettbewerb begeben muss, und das ist ja online genau das, was da passiert, dann habe ich halt ein Problem. So, und deswegen funktioniert das halt nicht, wenn ich mit dieser, ich sag mal, stationären Irrelevanz, ich provoziere jetzt ein bisschen, ja, aber wenn ich die stationäre Irrelevanz, wenn ich die auf in ein anderes Medium multipliziere und auf eine digitale Plattform packe, dann wird das halt nicht besser. Ja, dann digitalisiere ich sozusagen Irrelevanz und es wird noch schwieriger, weil der Wettbewerb auf der Plattform halt riesig ist. Und das Nutzerverhalten, der Umsatz auf Plattformen, der kommt halt ausschließlich über den Suchschlitz. Ja, Plattform, ich meine, eBay hat 1 Milliarde Listings, da browst kein Mensch durch einen Katalog, ja, das ist halt nicht irgendwie die kleine Boutique, das ist halt ein riesen Warenlager, und zwar das Größte, was es mit Amazon zusammen und so, was es halt gibt, das ist unvorstellbar, also es läuft alles über den Suchschlitz. So, was ist der Suchalgorithmus auf diesen Marktplätzen? Es ist eine Technologie, die dafür sorgt, Nutzersignale hochzuspülen. Nutzersignale sind Konversionen, sind gute Ratings und Reviews, sind also Dinge, die sozusagen über das Listing etwas aussagen, qualitativ etwas aussagen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der User, der jetzt gerade irgendwas sucht, dass der ein positives Erlebnis durch diesen Kauf erlebt, generiert. Und genau deswegen ist Wettbewerbsfähigkeit auf Marktplätzen noch essentieller, als es eigentlich sowieso schon war. Und da kommen halt viele so ein bisschen durcheinander, weil sie denken, sie können jetzt das, was vorher schon kaum jemanden eigentlich interessiert hat, das legen sie jetzt auf eine Online-Plattform und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Weit gefehlt, da passiert gar nichts. Ja, dann ist man ab Seite 2 ist man auf den Suchergebnissen im Grunde tot und die schaffen es ja nicht mal auf Seite 2. So, aber wir haben ja an dem Beispiel Mönchengladbach gesehen, wenn es also sozusagen Unique Inventory gibt, wenn es sozusagen Dinge gibt, die Nachfrage bedienen und ein Argument haben, sozusagen gekauft zu werden, dann funktioniert das natürlich genauso, auch wenn man klein ist. Das ist wiederum der Segen einer solchen Marktplatzmechanik, weil es dem Algorithmus des Suchergebnisses, der Suchmaschine auf den Plattformen, ist es völlig egal, ob du der Markt Saturn bist oder halt irgendein lokaler Händler. Ja, da wird Größe nicht belohnt. Da geht es um Datensignale aus deinem Listing. Und von daher würde ich sagen, startet man am besten mit der Frage, habe ich hier ein relevantes Angebot? Bin ich kompetitiv gepriced? Habe ich irgendwas, was idealerweise nicht nur auf dem Preis basiert? Und dann kann ich mich da gerne anfangen mit zu beschäftigen. Aber ich wäre auch bei Eva, im ersten Schritt würde ich mal das bedienen, was ich jetzt mit einem, wenn ich bis heute nicht digital war, auch das mal, ne, note to self, was habe ich eigentlich die letzten 15 Jahre an Fernsehsendungen konsumiert? Welche Zeitschriften habe ich eigentlich gelesen? Also da ist ja irgendwas, man hat mir unter einem Stein gelebt, wenn man jetzt 15 Jahre schon nicht gemerkt hat, dass da was passiert. Aber das lassen wir das mal kurz außen vor. Jetzt bin ich also heute Morgen wach geworden, alter Daus, irgendwie da ist jetzt E-Commerce total relevant. Es ist ja auch ein totaler Irrglaube, dass ich jetzt über Nacht mal eben E-Commerce aufbaue. Ja, das Fulfillment, das ganze After-Sales, Retourenvereinnahmung, das ist ja maximale Komplexität. Ja, das heißt, ich würde, wenn ich das bis heute nicht gemacht habe, wäre ich jetzt vorsichtig, mich zu schnell aus dem Fenster zu werfen und in Komplexität zu verzetteln. Und natürlich sind so Themen wie Findbarkeit über Google sind natürlich absolute No-Brainer. Da brauche ich nämlich auch noch kein Fulfillment dafür. Jetzt Lockdown mal außen vor, ja. Aber ich muss natürlich, die Leute leben auf dem Handy. Ich muss über Mobile, ich muss findbar sein, wenn jemand in meiner Nachbarschaft auf meine Keywords etwas sucht. Ich muss meine Zugangsdaten, meine Öffnungszeiten, meine Telefonnummer, das muss ich natürlich einpflegen. Ich muss auf schlechte Kommentare sichtbar kommentieren und muss sozusagen Interesse zeigen. Es kostet übrigens auch nichts, auf Facebook eine Storepage zu haben, ja, wo der Inhaber selber noch seine Inhalte hochladen kann und kann seine neuen Artikel irgendwie selber noch mit einem kleinen Video erklären. Das ist alles total niedlich und hat ja genau Charme des Lokalen, den die Großen gar nicht sozusagen haben. Ja, in Zalando wird das nie schaffen, sowas zu vermitteln. Das ist ja genau die Nische, in der man angreifen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, sich nicht in Hoffnung da verzetteln und auch nicht in Panik. Ja, E-Commerce ist mehr als nur irgendwie ein Artikel-Stammdatum hochzuladen. Da hängt hinten noch ein bisschen was dran. Ich würde dann mit den Basics anfangen, Sichtbarkeit auf den Plattformen und vor allen Dingen nicht nur auf Google, sondern auch idealerweise da, wo meine Nutzer auch sind. Und je nach Demografie ist das Instagram und Facebook. Wahrscheinlich sind das die beiden Themen, die hochgradig relevant sind in den Demografien. Und da kann ich natürlich auch mit relativ kleinen Beuteln durchaus präsent sein und kann mit meiner Community, mit meinen lokalen Kunden, kann ich schon anfangen, eine Beziehung besser zu pflegen, als ich das vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe. So, ich mache jetzt hier mal Pause, sonst wird es abendfüllend.
Ich habe schon überlegt, wie kann ich das stoppen, weil ich bin ja schon mal gefolgt und bin ja dann wieder entfolgt, weil hat aber auf den Punkt gebracht, also das, was Eva gesagt hat, er sagt, okay, Sichtbarkeit. Das ist das A und O. Du musst auffindbar sein mit Öffnungszeiten, Telefonnummer, Bebilderung, Videos und so weiter und so fort. Und du hast im Prinzip das Thema Verfügbarkeit einerseits angesprochen, aber auch die Verfügbarkeit der relevanten Produkte, also des entsprechenden Assortments, wobei dann der Kunde, in dem Moment der Händler, auch in der Lage sein muss, den Content zu bearbeiten. Das heißt also, er muss Bilder nach oben laden können, er muss Produktbeschreibungen nach oben laden können und so weiter und so fort. Das ist ja soweit, glaube ich, erstmal von mir oder von meiner Seite richtig verstanden.
Ja, pass auf, also es gibt ja zwei Ausbauschuhe. Das eine ist, ich vermarkte sozusagen mich als Händler und Teile meiner Sortimente. Dafür brauche ich noch keine kompletten Artikelstammdaten. Da muss ich nicht sozusagen E-Commerce-artige Artikelpflege betreiben, sondern das kann ich einfach letzten Endes promoten. Ja, ich zeige, was jetzt reingekommen ist und mache da irgendwie einen kurzen Text zu, das geht noch relativ, glaube ich, effizient. Wenn ich anfange und will Artikel auch verkaufen, also im Sinne von Artikellisten auf einer Plattform oder im eigenen Shopify-Shop, by the way, ne, auch ein super kosteneffizienter Einstieg ins eigene Direct-to-Consumer-Geschäft, ja, Abo-Modellartig mit ein bisschen Revenue-Share, aber da brauche ich halt Artikelstammdaten, da brauche ich Artikelbilder, die professionell sind. Das ist aber die zweite Ausbaustufe. Die erste wäre, stelle sicher, dass du als Händler und idealerweise du auch mit deinem Sortiment schon mal anfängst, dich irgendwie darzustellen in den Medien, wo Reichweite natürlicherweise gegeben ist, die du nicht nochmal extra kaufen musst. Und das ist wahrscheinlich Instagram und Facebook und das ist Google for Business, was bei Suchen ist. Denkbar.
Okay, jetzt habe ich, weil du hast vorhin Formel 1 angesprochen, du hast aber auch Amazon angesprochen, weil ich möchte ganz gerne so diesen Schwenk machen, weg von dem Online-Handel, rüber tatsächlich den Kunden wieder in den eigenen Laden zu bekommen. Ich hatte mal einen sehr schlauen Gesprächspartner, der gesagt hat, pass mal auf, es macht keinen Sinn, gegen Mercedes anzustinken in der Formel 1, weil die sind einfach besser wie wir. Da können wir maximal im Windschatten fahren. Wir machen einfach eine eigene Formel auf. Okay, dann haben wir auch mit Formel 1 nichts zu tun. Und die Person sagte dann auch, deswegen brauchen wir Artikel, die auf Amazon nicht zu finden sind. Fand ich einen super Satz, weil dann hat er da schon mal etwas Uniques erreicht. Unabhängig davon, ob er jetzt verkauft oder nicht verkauft, ist für mich halt diese Frage, was muss ich eigentlich tun, damit der Kunde, wenn er das Produkt sichtbar, die Verfügbarkeit festgestellt hat. Was muss ich tun oder was sollten Städte tun, damit der Kunde dann auch wieder in die Stadt physisch geht? Weil ich glaube schon, das Gespräch hatten wir schon die letzten Tage immer wieder, der Kunde will natürlich auch anfassen, machen und tun. Also die Frage jetzt einfach nochmal auch an Eva. Was sind jetzt die Must, damit wir nicht nur Onlinehandel generieren, sondern damit wir den Kunden schlussendlich wieder in das Ladengeschäft bekommen. Also dieses Thema nicht nur klicken, sondern erlebe deine Stadt, was wir ja auch als Thema hatten. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen und dann eben auch wieder die Frage an Stefan zurückgeführt, wie du da die Erfolgschancen siehst bei solchen Programmen, die man aufsetzen kann. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu umfänglich.
Ich versuche. Genau, also mir fällt dann auch immer wieder so ein tolles Beispiel hier aus Frankfurt ein. Ein Lego-Händler, der auf Social Media, auf Instagram und auch auf YouTube richtig guten Content liefert. Also auf der einen Seite präsentiert er seine neuesten Produkte, seine neuesten Errungenschaften, aber er bastelt auch 2,5 Stunden live per YouTube-Stream die Lego-Produkte Bausteine zusammen. Und der hat sich mittlerweile so einen Namen gemacht und hat auch Authentizität gegenüber seinen Usern, gegenüber seinen Followern erreicht, weshalb die Leute sich auch sagen, ja, mir ist es egal, wenn das Produkt auch 20, 30 Euro teurer ist. Ich will zu dem ins Geschäft, weil ich will den auch erleben. Also einmal den Händler erleben, weil das ist ja auch irgendwo immer eine Person, die dieses Geschäft aufgemacht hat. Und natürlich auch die Produkte riechen, schmecken, fühlen. Und nach wie vor ist es ja auch so, dass die Kunden online recherchieren, aber offline einkaufen. Also wenn man sich auch die Prozente anschaut, dem gesamten E-Commerce-Volumen und dem stationären Einzelhandel, es ist nach wie vor so, dass 85% nach wie vor stationär eingekauft werden. Und da müssen sich natürlich auch die Städte jetzt Gedanken machen, wie mache ich meine Stadt erlebbar und was für Incentives schaffe ich, dass die Kunden auch weiterhin in die Stadt kommen. Und man hat ja verschiedene Zielgruppen, wenn man an die Kunden im Einzelhandel denkt oder auch bei Restaurants. Das sind ja einmal die Bürger der Stadt, das sind ja auch dann die Besucher, das sind vielleicht die Leute, die an dem Standort arbeiten und so weiter. Und ein absolut erfolgreiches Instrument ist meiner Meinung nach auch das Thema lokale Kundenbindung. Das wird nach wie vor auch noch nicht so ausgespielt, wie es eigentlich machbar wäre. Schauen wir uns den Onlinehandel an. Man kann Daten sammeln. Man kennt sowohl die demografischen Daten als auch den Wohnort der Person. Wie alt ist sie? Was für ein Geschlecht? Und der stationäre Einzelhandel, der vergisst diese Daten, weil er quasi nur dieses Produkt verkauft. Hingegen, wenn man auch sich überlegt, mal einen Stadtgutschein einzuführen, bis hin zu lokalen Kundenbindungsprogrammen, was bedeutet das? Also ein Stadtgutschein ist ja klassisch, Daniel Schnöd hat morgen Geburtstag, wir verstehen uns nicht so gut, beziehungsweise wir kennen uns noch nicht so gut und ich schenke ihm dann einen 50-Euro-Gutschein für Hildesheim. Er kann den nach seinem Belieben einlösen, er geht zum Friseur, kauft sich eine neue Hose und das Geld wird lokal in der Stadt gebunden. Wenn man das auch weiterspinnt, die Arbeitgeber, die können ihren Mitarbeitern auch pro Monat bis zu 44 Euro steuerfreien Sachbezug zuwenden und auch bei Jubiläen oder bei Hochzeiten auch nochmal pro Jahr bis zu 60 Euro on top. Das sind 528 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter, was in der Stadt bleibt. Und das ist nicht nur für die Bürger, sondern auch für diejenigen, die außerhalb wohnen, aber in der Stadt arbeiten, gedacht. Und dementsprechend kann man dieses lokale Geld auch in der Stadt binden, um die Wirtschaft zu fördern. Und man hat hier auch ein Instrument, um auch weiterhin als stationärer Einzelhandel attraktiv zu sein, weil diese Gutscheine kann man dann lokal einlösen im Geschäft und nicht online bei Amazon, was ja auch oft mal ein Punkt war, dass man diesen steuerfreien Sachbezug bei Amazon-Gutscheinen einlöst.
Das ist das, was mich total gewundert hat. Wir arbeiten gemeinsam an einem Projekt, wo dieses Thema Arbeitgebergutscheine aufkam. Das ist so ein Riesenthema. Das hatten wir damals schon mal Karstadt. Also wenn wir Personalkauf machen und wir hatten damals noch 60.000 Mitarbeiter, dann wussten wir, was wir für Geld verdienen. Das wussten wir als Unternehmen. Warum kennen Städte diese irrsinnigen Potenziale nicht? Das ist mir vollkommen unbegreiflich. Und die Frage jetzt an euch beide in dem Fall, weil das war mir jetzt nicht so klar. Also ich kann das einmal tatsächlich stationär generieren. Ich könnte aber genauso gut wieder rübergehen zu eBay, oder ich gehe zu Amazon, kann es dort kaufen. Also einmal nochmal die Frage an dich, warum verstehen es die Städte nicht, welche Potenziale sie haben? Und dann die Frage vielleicht auch wieder an Stefan. Wie siehst du die Chancen jetzt, gerade mit so einem Kundenbindungsmittel für die physisch erlebbare Stadt?
Dann mache ich hier gerade noch mal kurz weiter. Also nach wie vor ist es ja auch schon so, dass 2 von 3 Städten in Deutschland so einen Gutschein eingeführt haben. Also diesen Stadtgutschein. Aber 85% davon sind analog. Das heißt, diese Papiergutscheine, die ihr ja kennt, die dann irgendwann mal im Buchdeckel oder in der Schublade verschwinden, die werden ja dann auch nicht eingelöst. Man spricht ja dann auch von dem Breakage, also dem Guthaben der Gutscheine, die nach der gesetzlichen Frist nicht eingelöst werden. Und durch die Digitalisierung dieser Prozesse wird dieser Breakage-Erlös auch geschmälert, was ja wiederum bedeutet, dass die lokale Wirtschaft davon profitiert. Warum haben es so viele nicht verstanden? Wie gesagt, es gibt nach wie vor viele Städte, die das System schon eingeführt haben, aber die digitale Komponente fehlt noch, weil man kann auch diesen Gutschein dann online erwerben, man kann ihn online einlösen, um dann auch die Einzelhändler quasi auf einer gemeinsamen Plattform vielleicht mal darzustellen, dass die auch sich präsentieren. Du kannst den Gutschein bei uns offline einlösen oder auch online. Also die Möglichkeit gibt es schon. Und also da würde mich auch mal die Meinung von Stefan interessieren, wie er vielleicht auch diesen Gutschein, diesen Stadtgutschein und auch lokale Kundenbindungsprogramme sieht. Weil es ist ja nicht nur mit einem Stadtgutschein getan, sondern man kann ja auch Punkte sammeln, indem man beispielsweise incentiviert wird, wenn man mit dem Fahrrad gekommen ist und nicht das Auto benutzt hat. Oder dass man bei Einkäufen am Point of Sale Punkte erhält, die man wiederum bei der Parkschranke einlösen kann. Also das würde ich mal gerne von dir hören, Stefan.
Ja, es sind natürlich jetzt super viele Aspekte. Ich versuche es mal so ein bisschen zu strukturieren. Das eine Thema, da würde ich nochmal auf deine Prämisse kurz eingehen von eben. Ich würde es nicht so sehen, dass es mal eben möglich ist, uniques Inventar auf Amazon sozusagen zu ergänzen. Stichwort Mercedes, ich kann nicht irgendwie im Wettbewerb bestehen, dann mache ich was Eigenes. Es wird einem nicht gelingen. Der Longtail auf eBay und Amazon ist unglaublich. Also genau da würde ich sagen, ist es schon ein Stück weit auf dem falschen Fuß begonnen, weil im Zweifel gibt es halt diesen Dübel, den gibt es schon 100 Mal und davon 50 Mal aus Asien zum Drittel des Preises ohne Mehrwertsteuer. Also, aber nochmal zurück zu der Diskussion gerade. Ich und da will ich jetzt mal ganz bewusst einen Gegenpol nochmal reinreichen. Ja, ich würde als sozusagen Extremist im Kundennutzen-Sinne agieren und argumentieren. Ich glaube, es ist extrem schwierig bis unmöglich, sich gegen die sozusagen Welle, gegen die natürliche Welle des Kunden zu stemmen. Und alles, was an Promotionen und so weiter, Incentives, alles, was sich aus dem Hut gezogen wird, was ich total nachvollziehen kann. Ich will da auch jetzt nicht so sagen, ich will jetzt nicht überheblich wirken oder irgendwas. Das kann ich total nachvollziehen aus der jeweiligen Sicht der Stadt zum Beispiel. Aber die Frage ist doch, was passiert denn eigentlich da gerade oder was passiert seit 10 Jahren sukzessive? Warum wandern denn die Menschen ab? So, und natürlich hat eine Stadt jetzt mehr Funktionen und mehr Probleme als jetzt nur die Händler an die Geschäfte. Also da gibt es ja ganz strukturelle Diskussionen, die natürlich jetzt gerade geführt werden. Wenn ich aber kurz mal auf den Handel dieser ganzen, ich sag mal, Liste eingehe, dann ist natürlich ein Problem liegt darin, dass das Erlebnis einfach Murks ist. Also Kosten-Nutzen geht nicht mehr auf. Ich habe Aufwand ohne Ende, da hinzukommen, und das Erlebnis in den Läden, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist oftmals absolut Grotte. Das ist online übrigens auch so. Die User Experience ist online auch brutal schlimm bei den meisten Plattformen, aber der Aufwand ist halt deutlich geringer. Das heißt, selbst wenn ich gleich schlecht bin in der User Experience, ist sozusagen die subjektiven Kosten, da einzukaufen, sind halt geringer und ich kriege das Zeug nach Hause geliefert. Also ist ja die Frage, was muss ich eigentlich zur Party mitbringen, damit ich gegen dieses Online-Konstrukt jetzt irgendwie anstinken kann. Und aus meiner Sicht hat der Einzelhandel es immer noch nicht verstanden, zumindest nicht flächendeckend verstanden, dass der USP Erlebnis und Service zum Beispiel und Kuration sein könnte. Ja, wie komme ich also sozusagen gegen Amazon, wie komme ich da irgendwie zurecht? Naja, indem ich nicht den Leuten sage, hier kippe ich irgendwie Masse ins Regal, arbeite über Preis und wenn mich jemand fragt, sage ich, wenn es da nicht hängt, habe ich es nicht. Ja, und drehe mich wieder um und sortiere weiter die Pullover ein. Das ist halt das Gegenteil. Das ist im Grunde noch schlechter als all die User Experiences im E-Commerce sind. Riesenhebel, Kuration, Service und Erlebnis. Das chinesische Sprichwort, wer nicht lächeln kann, soll keinen Laden eröffnen, will ich da nochmal in Erinnerung rufen. Da hat der Handel, wenn man wirklich kritisch, selbstkritisch da ins Spiel schaut, da hat der Handel sich über Jahre aus meiner Sicht nicht ernsthaft weiterentwickelt. Und jetzt kommt die Quittung. Ja, oder seit Jahren kommt die Quittung. So, da kann man aber rausarbeiten. Wir alle kennen diese Beispiele in unseren Städten, wo nämlich ein Einzelhändler vor Ort mit Leidenschaft, Kuration, gutem Service, vernünftigem Engagement es schafft, uns immer wieder reinzuholen. Und dann ist auch der Preis tatsächlich egal, zu deinem Punkt, Eva. Dann zahlst du auch ein paar Euro mehr und hast ein gutes Gefühl und gehst da auch wieder hin. So, wenn der Händler jetzt auch noch anfängt, mir über irgendeine Form von, ich sag mal, digitalem Medium zu sagen, dass heute am Samstag was Neues gekommen ist und er mir noch ein bisschen Appetit macht, vielleicht hat er einen kleinen E-Mail-Verteiler und schickt mir auch mal eine E-Mail, muss ja gar nicht hochgetrabend gegraft sein, kann ja einfach nur, ja, das lebt ja von diesem handgeklöppelten Momentum. Dann glaube ich, kommt er schon ein großes Stück weiter. Es startet aber mit dem Kundennutzen und dieser wertstiftenden Beziehung. Da würde ich mich unbedingt drauf fokussieren. Alles andere ist Lipstick on a Pig, ist sozusagen incentiviert gegen das eigentliche Problem. Das wird nicht lange fliegen. Das hebt mal kurz ab. Die Leute holen sich den Gutschein, gehen von mir aus zum Friseur und gehen sie ein Brötchen kaufen. Aber letzten Endes kein Gutschein, kein Verhalten. Und das ist ja nicht nachhaltig.
Also du hast natürlich jetzt so ein paar Dinger rausgehauen, die mich an die eine oder andere Person hier erinnern. Auf den Punkt gebracht hast du natürlich recht. Aber ich glaube nicht, dass die Händler nicht kuratieren, weil sie es nicht wollen, sondern sie wissen überhaupt nicht, um was es geht. Und ich finde es dann immer fatal, dass man den Leuten versucht, Google My Business näher zu bringen. Aber sie haben die Basics noch gar nicht verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt bei den Einzelhändlern draußen bin, dann sitzen wir wirklich ein oder zwei Stunden und diskutieren. Wir machen ja gleich 5, 6 Händler pro Tag und diskutieren dann wirklich nochmal ihre Kuratierung und versuchen da einfach nochmal dieses Sortiment, dass es überhaupt Sinn macht. Also das, was du vorhin gesagt hast, also einen schlechten stationären Handel brauche ich auch nicht online verticken, weil das macht tatsächlich keinen Sinn.
Aber Daniel, das ist natürlich eine ziemliche Bankrotterklärung und dann nützt auch nichts, einen Friseurgutschein drauf zu satteln.
Ja, gebe ich dir recht. Aber da möchte ich noch mal einmal zurückgehen, bevor wir aufs Geschäftsmodell kommen. Was mich total begeistert hat, war unter anderem, es gibt immer diese Arbeitspendler, Berufspendlergeschichte. Und da gibt es natürlich gerade so in diesen, ja, in vielen, vielen deutschen Kommunen und Städten gibt es riesige Arbeitgeber. Und da kommen die Leute aus 30, 40, 50 Kilometer Umgebung, arbeiten dort und fahren wieder nach Hause. Und da hat man natürlich dann schon ein Riesenpotenzial zu sagen, Mensch, wenn die jetzt von uns Gutscheine bekommen, vom Arbeitgeber X am Standort Y, dann kann ich tatsächlich Kaufkraft in der Stadt halten. Wir wissen ja, dass Städte so und so Kriegsführung machen, was das angeht, Kaufkraft. Das wäre mein Resümee dazu. Also ich glaube schon, dass dieses Kundenbindungsmittel wirklich, wirklich richtig gut ist, wenn man es technisch richtig anwendet und den Leuten auch den Kundennutzen erklärt, dann muss man aber auch hergehen und muss schlussendlich dem Einzelhändler erklären, dass er die Verfügbarkeit seiner Produktpalette auf die Kundenwünsche abstimmt. Also die Basics müssen passen. Wenn die nicht passen, dann macht dein Laden dicht, weil dann macht er so und so keinen Sinn. Aber ist natürlich noch so ein spannendes Thema, weil wir hatten das auch an anderer Stelle. Jede Stadt fängt jetzt an und macht irgendwelche Gutscheine. Und dann kommt die lokale Werbeagentur, die will Geld mitverdienen. Dann kommt noch der Berater. Ne? Und im Zweifelsfall bin das noch ich und dann will ich auch noch Geld verdienen. Und dann kommt noch eine Agentur Y, die ist deutschlandweit vertreten, keine Ahnung. Dann will die auch noch Geld verdienen. Dann kommen irgendwelche Kartenpreise, was mich vollkommen irre macht. Also ich verstehe das nicht. Deswegen würde ich mal Markus und Eva so in die Bütt bitten, mal so die Geschäftsmodelle zu diskutieren, was eigentlich Sinn macht. So aus meiner Sicht.
Ich würde da gerne noch ein bisschen früher noch mal anfangen in der Diskussion, denn ich meine, die Erlebnisse, die ich da im Einzelhandel gerade habe, sind ähnlich. Ich meine, ich gehe irgendwo hin, wo ich einen guten Ruf habe. Mensch, der berät dich gut, dann gehe ich da hin, habe ein gutes Gespräch, glaube ich, und dann kommt es halt eben an den Punkt, wo dann verkauft werden soll und da merke ich, boah, ganz ehrlich, dieser Preis, den habe ich überall anders schon günstiger gesehen und ich bezahle jetzt nicht für eine Beratung ein Drittel mehr. Das geht einfach nicht. Außer natürlich, wenn man da dann nochmal so ein Wasserstandsmeldung hat. Wie schaut es denn aus? Was kostet das Thema denn digital, online, wenn man es da kauft? Ich bin ja ein aufgeklärter Bürger. Ich überlege dann halt eben, okay, was habe ich jetzt wirklich davon gehabt, dass ich mich auf den Weg gemacht habe? Und da muss halt eben wirklich was stehen, wo ich sage, Erlebnis war super, Beratung war super, jetzt zahle ich 20 Euro mehr, weil ich hier diesen Händler unterstützen möchte. Es bringt mir gar nichts, wenn der halt eben einen Schuh hat, den ich dann online halt eben für ein Drittel weniger bekomme. Also ich glaube, da ist eine Entwicklung da, was eine zwischenmenschliche Entwicklung sein muss, jetzt aus meiner Sicht. Und da bringt auch irgendwie ja ein liebevoll gemeinter oder aufgesetzter Google-Account auch nicht so viel, wenn du da Fotos hast, die dann gar nicht zu dem passen, was du an Angebot oder auch Angeboten bei dir im Laden hast. Oder Eva, was meinst du?
Ja, sehe ich genauso wie du. Also das ist ja auch dieses Problem, dass ja viele noch nicht mal Offline-Exzellenz sind und dann hoffen die dann auch über gemeinschaftliche kooperative Projekte, ob das jetzt lokale Online-Marktplätze sind, lokale Stadtgutscheine oder weitere Initiativen, die von der Stadt geführt werden, dass man dadurch jetzt auf einmal attraktiver wird für den Kunden. Also da fehlgedacht.
Und alles, was Subvention ist, das wissen wir auch, alles, was Subvention ist, hält dann irgendwelche Dinge am Leben, die eigentlich gar nicht mehr den Wünschen der Menschen entsprechen, oder Stefan?
Ja, absolut. Also ich meine, das Ding ist, wir kommen hier wirklich zu dem absoluten 101 des Handels immer wieder zurück. Und das ist ja fast schon lustig, wenn es nicht traurig wäre, dass es sich darauf immer wieder reduzieren lässt. Aber so ist es. Ja, also wenn ich im Kern, im Nukleus nicht gut aufgestellt bin, was Sortiment, Service, was das alles angeht, ja, Pricing und so weiter, dann ist schlecht. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja, das ist auch dann im Zweifel kein wertstiftender Beitrag für System, Handel, Kunde. Dann ist die Frage, ob das nicht auch auf Dauer tatsächlich, ob das nicht okay ist, dass sowas dann auch nicht mehr existiert, mittel- bis langfristig. Ne? Das klingt brutal, aber ne? Handel muss Mehrwert stiften, das nützt leider nichts. Ne?
Ja, und eine Sache, die mir jetzt auch im Gespräch noch aufgefallen ist, wir sprechen mal drüber, Content, liebevoll gemachte Geschichten, hier setzen wir dann was auf, was vielleicht auf Facebook und Instagram dann auch nochmal gut funktioniert. Also was wir gelernt haben, auch in den letzten Jahren, Content ist wirklich so, Content ist King auf der einen Seite, aber Content ist auch gerade das, was am teuersten ist, ne, dass man guten Content hat, der vor anderen heraussticht. Und das Zweite ist, wenn du nicht eine organische Reichweite schon hast auf den Plattformen Facebook und Instagram, die machen das ja nicht alles, um dir irgendwie zu helfen, sondern die wollen letztlich auch an deinen Geldbeutel ran, dann zahlst du erstmal richtig Kohle. Und da musst du überlegen, so, was ist denn da dann eigentlich mein Gewinn daran, wenn ich da so viel Geld reinsetze, so viel Content Creation draufsetze und so weiter, und die nicht durchgängig habe, dann gewinne ich auch keinen neuen Kunden. Ist halt leider so, ne? Also deshalb, also ich glaube, zu einfach darf man mit dem digitalen Thema auch nicht jonglieren und sagen, fang da mal an, dann machst du das alles gut. Ich glaube, wichtig wird da zu sagen, okay, klar, die DNA des Händlers ist da wichtig, aber die zweite Ebene, und da bin ich mir ganz sicher, ist die Experience in der Stadt, die Möglichkeit, ein echtes Erlebnis in der Stadt zu haben. Und da sehe ich doch eher die Kommune und die Stadt in der Rolle, hier auch zu unterstützen. Das ist nämlich was anderes als ein Einkaufsgutschein und Subvention. Eva, welche Möglichkeiten gibt es da oder welche Möglichkeiten werden da gerade umgesetzt, hier dann auch den Kunden einfach dann auch reinzuziehen, weil er was erleben will? Ich meine, mit Covid schwierig, ne? Aber es gibt ja trotzdem Überlegungen, die jetzt in der Post-Covid-Zeit dann wahrscheinlich auch stattfinden können. Was ist da so der Trend?
Also wir werden nicht umherkommen, auch eine Stabsstelle Digitalisierung in den Städten einzufordern. Und das ist ja dann auch der sogenannte Kümmerer, der sich ja dann auch drum kümmert, nachhaltiges Projektmanagement zu betreiben. Und es gibt ja auch viele Projekte, die werden dann öffentlich gefördert. Na, das ist für einen Moment schön, dann gibt es 2-3 Jahre öffentliches Geld. Dann wird eine Person eingestellt, alle werden dann auf eine gemeinsame Plattform gejagt. So, und was passiert dann nach den 3 Jahren? Das ist ein falscher Ansatz. Deswegen ist es wichtig, dass man ein durchdachtes Veränderungsmanagement durchführt, auch in den Städten, und dann auch die Händler mit an die Hand. Und da fängt es ja auch schon an, also dass man ja nicht nur von dem großen Ganzen erzählt, was für Möglichkeiten bestehen, sondern es fängt ja schon an, akzeptierst du auch bargeldloses Payment in deinen Geschäften. Also das sind ja wirklich die grundsätzlichsten Dinge bis hin zum wahren Wirtschaftssystem. Also auch damals, als wir nach Mönchengladbach, in Mönchengladbach mit dem Projekt gestartet haben, und dann sind wir auch von Geschäft zu Geschäft gelaufen. Und man will gar nicht meinen, was man da zum Teil sieht. Und das ist ja jetzt nun mal auch schon 6-7 Jahre her. Und bis heute haben viele, also jetzt noch nicht mal in Mönchengladbach, aber viele Einzelhändler es immer noch nicht verstanden, was ist ein wahres Wirtschaftssystem? Warum sollte ich bargeldlose Transaktionen akzeptieren? Und da, wie gesagt, muss die Stadt zum Change Manager werden, muss einen digitalen Kümmerer etablieren, weil sonst wird es schwierig, wenn man den Gedanken oder den Wunsch hat, die stationären Einzelhändler noch zu stärken, weil es gibt ja die einzelbetrieblichen Maßnahmen, dass der Händler für sich selber entscheidet, ich werde jetzt erfolgreich auf Social Media, ich erstelle einen YouTube-Channel und ich erhöhe meine Online-Sichtbarkeit auf anderen Modellen. Aber wenn man aus Stadtsicht bzw. als Wirtschaftsförderer auf diese ganzen Dinge schaut, dann muss man, wie gesagt, nachhaltiges Projektmanagement betreiben, Sensibilisierung auf der einen Seite ganz am Anfang, aber dann auch die neuen Trends immer und immer wieder in gemeinsamen Schulungen den Einzelhändlern näher bringen. Und das ist aufwendig, ja. Und man kann auch nicht erwarten, dass jeder City Manager mit diesen Fähigkeiten bestückt ist. Aber dafür gibt es ja auch externe Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber was es draußen noch nicht gibt, ist die Ausbildung zum digitalen City Manager. Und da fehlt es meiner Meinung nach an dieser Stelle.
Ja, ich einen Satz, also Jetzt bin ich in diesem ganzen Städteförderungsthema offensichtlich viel zu wenig drin. Grundsätzlich kriege ich immer Angst, wenn man sozusagen von außen die Leute sozusagen das Pferd zur Wasserstelle tragen möchte, ja. Also da wird sicherlich super viele Themen geben, was Stadtentwicklung anbelangt, ja, Parken, was ist da eigentlich sozusagen das Konzept dieses Anreicherns, des Erlebnispunktes Innenstadt, ja, Wohnanteil etc., da gibt es ja viele, viele wirklich wichtige Themen, aber wenn der Händler selbst sozusagen im übertragenen Sinne zum Wasser getragen werden muss, was Digitalisierung angeht, glaube ich, wird Zeit, dass eine andere Generation von Händlern nachwächst. Also das ist ja eine originäre Aufgabe letzten Endes. Es ist so, als würde man sagen, ich beschäftige mich nicht mit Strom, wenn mir nicht der City-Strommanager jetzt da mal erklärt, was dieses mit dieser Steckdose ist. Und nichts anderes ist digital. Es ist wie Strom. Ja, alles ist irgendwie digital. Und letzten Endes damit umgehen zu müssen, ist eine Kernkompetenz, wenn man so will, eines jeden Menschen heutzutage. Ich kann ja nicht mal einen Beruf ergreifen, ohne dass ich mit Digitalisierungsthemen, mit digitalen Themen mich irgendwie auskenne. Insofern, ich kann das total nachvollziehen, würde da aber gerne sozusagen provokant sagen, Leute, da muss man auch mal selber die Füße in die Hand nehmen und da auch selber dafür sorgen, dass man so ein Stück weit vor die Welle kommt und sich damit beschäftigt. Und ich würde zu dem Thema Facebook und so weiter, also je enger ich an meinem eigenen Modell dranbleibe, desto kosteneffizienter ist das. Und das Problem ist, dass die Händler, und ich schere jetzt alle über einen Kamm und das ist super unfair, I know, aber dass das Gros der Händler im Grunde mit Kunden gar nicht viel zu tun hat, sondern die mieten quasi Kundenfrequenzzugang über eine Türe, ja, und haben über Jahrzehnte nicht den Mehrwert dieser Kundenbeziehung wirklich, wirklich erkannt. Das ist Traffic. Und der konvertiert, aber letzten Endes eine Kundenbeziehung daraus zu machen im Sinne von, ich lege mir mal eine Kundendatei an, ich frage mal nach einem Namen, ich frage mal nach einem Geburtstag, ich setze mal irgendwas auf, um dann auch mal vielleicht eine E-Mail zum Geburtstag oder eine Postkarte zu schicken, das wird ja kaum gemacht. So, und wenn ich das hätte, dieses Mindset hätte, dann kann ich übrigens auch mit Facebook, ohne dass ich da in Paid Advertising gehe, eine Menge machen. Weil meine 5000 Kunden, das sind ja eben nicht so viele, aber wenn ich zu denen eine digitale Schnittstelle betreiben kann und kann denen sagen, guck mal, heute habe ich die neuen Pullover bekommen und die sind super und guck mal hier, ich habe schnell mal ein Video gemacht beim Vorbeigehen, das ist doch super und das kostet gar nichts. Ja, und die Reichweite ist dann im Grunde meine Kundendatei, die ist aber digital verfügbar gemacht über Facebook oder noch besser über meinen eigenen E-Mail-Verteiler oder meine eigene Webseite, wie auch immer, ja. Ich habe aber einen digitalen Zugang zum Kundendatum. Das ist in der DNA leider im Grunde nicht vorhanden.
Da hören wir ganz klar raus, genau das ist es, das CRM, das Herz einer guten Kundenbeziehung und da ist gar nicht mehr das Produkt, was da im Vordergrund steht. Und auch wenn man sich anschaut, wie sich Unternehmen in den letzten Jahren halt eben in Pole Positions gebracht haben, was immer, ich höre dem Kunden zu und ich weiß, wer mein Kunde ist und kann dann halt eben agil auf Kundenwünsche reagieren. Und ich glaube, das könnte vielleicht sowas sein, was auch beide Parteien jetzt für sich sehen und wünschen. Oder Eva, wie siehst du das?
Ja, absolut. Weil ich meine, die Digitalisierung, die geht ja nicht mehr weg und die tut ja auch nicht weh. Und von daher ist es ja auch wichtig, dass man da auch sich auf qualitativ hochwertige Kanäle spezialisiert, auch grundsätzlich sich mal fragt, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, dass man sich da auch mal wirklich wie klassisch bei einem Social-Media-Kanal einen Avatar gründet und dass man darauf basierend eine Strategie führt. Und hier steht auch Qualität vor Quantität. Also nicht, weil jetzt Instagram oder TikTok der neueste ist, sollte ich jetzt als Einzelhändler auf TikTok aktiv werden, obwohl ich gar nicht weiß, wie es geht. Deswegen ist es hier, wie gesagt, wichtig, dass man seinen Kunden kennt und dass man dann dort unterwegs ist, wo der Kunde auch ist und sein CRM aufbaut. Also ich habe eben nur genickt, als Stefan die ganzen Worte gesagt hat. Das, was der Online-Handel kann, das kann der Offline-Handel genauso gut. Natürlich ist es da auch mit Arbeit verbunden, dass man mal nach dem Geburtstag fragt oder sich irgendwelche Einkaufspräferenzen dann notiert. Aber gerade auf Grundlage dieser Daten kann man dann Kaufempfehlungen aussprechen, um mehr Umsatz zu generieren. Was hat das für einen Vorteil? Mensch, der Kunde kennt mich gut und der Kunde hier offline, der kann vielleicht sogar zum Freund werden. Das kann der Online-Händler vielleicht nicht, weil das ist keine Person, die einem gegenübersteht.
Wir haben immer mal so eine kleine Frage, die wir auch am Abschluss der Diskussion des Interviews stellen. Das ist so, wie seht ihr die Customer Journey bis zum Abverkauf im Offline-Handel so als Vision, vielleicht die ideale Customer Journey? Wie würdet ihr die beschreiben? Vielleicht Stefan, magst du anfangen und Eva dann das Thema nochmal aufnehmen. Und dann würde ich auch den Daniel bitten, hier dann nochmal abschließende Fragen vielleicht zu stellen.
Ja, es gibt aus meiner Sicht keine ideale Customer Journey, weil das würde ja voraussetzen, dass man die Master-Metrik hat, gegen die man das jetzt sozusagen misst. Ja, und insofern ist die ideale die den Kunden zu wiederkehrendem Verhalten motiviert. Und das ist kundenindividuell. Also es gibt, glaube ich, nicht den Blueprint einer Customer Journey. Was zur Kenntnis genommen werden muss, ist, wie verändert sich Kundenverhalten? Ja, und das ist Mobile-only. Desktop ist das neue Offline. Es ist alles über das Mobiltelefon. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit diesem Kundenverhalten um? Denn natürlich das haptische Erlebnis im Store, ob das jetzt nur das Gucken ist oder das Anprobieren oder von mir aus auch das Kaufen, das sind alles Verhaltens, das hängt vom Moment ab, von der Warengruppe, vom Wochentag. Ja, also es ist, das ist ja ein altes Beispiel aus dem E-Commerce, wenn es über Dynamic Pricing geht, ne? Wer sonntags Socken kauft, ist sozusagen viel preissensibler als montags morgens, weil das ist nämlich der runterguckt und hat ein Loch. Und der muss jetzt eine Socke haben und der kauft jetzt eine Socke. Und es ist ihm egal, wie teuer das jetzt ist. Der muss ein Problem lösen. Der Sonntagssockenkäufer ist der Sockenbrowser. Ja, der Vergleich, der hat ein Involvement. Insofern, da kann man jetzt nicht sagen, was ist die Sockenjourney? Das hängt vom Zeitpunkt ab und was ich für ein Datensignal kriege, was jetzt quasi bei dem User gerade passiert. Insofern würde ich mich da als Facilitator, also das Business sollte sich als Facilitator sehen, sollte das alles gut können, in sich kohärent und konsistent und vor allen Dingen in den einzelnen Prozessen wirklich en Detail gut sein. Ja, wie oft ich auch bei den großen Online-Leuten, wie oft ich elende Erlebnisse habe letzten Endes, wenn mal irgendwas schief geht und die Basics dann auch erschreckenderweise nicht am Start sind, das ist halt schon frappierend. Von daher Exzellenz in den Prozessen, ja, auf die Basics erstmal konzentrieren und dann im Grunde auf die User Journey, die vom User kommt, dann gut reagieren zu können.
Wenn ich da jetzt nochmal so aus der Perspektive von Städten bzw. von City Management reinschaue, dann haben ja die Innenstädte große Chancen in der Customer Journey. Also es fängt ja auch schon an mit den bewussten Anreizen schaffen, also dass man erstmal gefunden wird, also dass man erstmal digitale und physische Berührungspunkte hat. Dann geht es ja auch weiter der Weg in die City, also dass man da eine Beschilderung hat, dass man parken kann, vielleicht eine Wegeführung, also Thema Erreichbarkeit und Orientierung. Bis hin dann, was passiert alles in der City? Also wo schaffe ich attraktive Orte, eine Aufenthaltsqualität, Bequemlichkeit, dass da mit Grünflächen gearbeitet wird? Und das geht ja dann auch weiter in die individuelle Struktur, zu den Gutscheinen, die wir eben angesprochen haben, bis hin aber auch zu Schließfächern, Ladestationen etc. Und dann der weitere Punkt der Customer Journey ist dann die auch schon angesprochene Loyalität, das Vertrauen, die Kundenbindung, die ja dann auch über verschiedene Kanäle, sowohl online als auch offline stattfinden kann, mit dem Ziel, dass man den Kunden personalisiert anspricht, um ihm das Gefühl weiterhin zu geben, du bist der Kunde, du bist der König und vielen Dank und auf Wiedersehen.
Na, mir fallen eigentlich gar keine Fragen mehr ein. Oder andersrum, es wären noch so viele Fragen, das würde das ganze Format jetzt hier sprengen. Ich glaube schon, dass wir so eine, dass der Händler so eine Art Checkliste braucht, mit den Basics ja einfach mal abarbeiten muss. Ich wollte auch gar nicht hier über Stadtarchitektur sprechen. Da hatten wir schon ein schönes Ort, wir müssen Kraftorte schaffen. Und wenn wir dann eben den einzelnen Einzelhändler uns angucken, dann fehlen ihnen einfach wirklich das Handwerkzeug, um diese Basics abzubilden. Also Sichtbarkeit, Verfügbarkeit, die richtige Kuratierung. Und dann kommt irgendwann natürlich auch das Thema, die eigene DNA nach außen zu transportieren, die meinetwegen dann auch im Einklang steht mit Städten, also mit der städtischen DNA. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. Und wenn das die Städte nicht verstehen, also es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Digital-Stadtmanager sein oder Kümmerer. Ich habe immer gesagt, also wenn man in so einer Stadt drin ist und man kümmert sich um die Städte und um die Einzelhändler, Dann gibt es die Expertisen, dann gibt es von der IHK, vom Einzelhandelsverband gibt es dann die Digital-Coaches, da gibt es CIMA Digital und so weiter, die einem da alle helfen können, genauso wie Google hilft, Amazon. Also wie gesagt, da müssen alle ran und alle müssen dran arbeiten und das muss man gemeinsam machen, weil wenn die Einzelhändler, wie sie eben so sind, einzeln handeln, dann funktioniert das Ganze nicht. Und was CRM angeht, greife ich immer auf meine Augenoptikerin zurück, weil wenn man einmal beim Augenoptiker ist, Stefan, das wirst du wissen, dann bleibt man die nächsten 20, 30, 40 Jahre und dann kennt ihr die ganze Familiengeschichte. So, und die haben für mich die beste CRM und da brauchen die auch kein Computersystem. Brauchen sie nicht, weil sie jeden Kunden mit Namen kennen. Und das ist für mich tatsächlich Best Practice. Das sieht man auch in den Bewertungen, was Kundenbindung angeht und das Verständnis für Kunden zu haben. Also ich glaube nicht, dass der Handel tot ist. Es werden viel über die Wupper gehen, aber es kommen mit Sicherheit neue Formate. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir werden das Thema auch nochmal beleuchten. Da komme ich dann gleich nochmal auf dich zu, Eva. Und gegebenenfalls Stefan. Also das wären meine Worte, weil Fragen würde, dann kommen wir nicht zum Ende. Ich fand auf jeden Fall die Diskussion mit euch beiden super spannend. Einmal aus Sicht von Eva eben, die in das Projekt Mönchengladbach reingegangen ist. Dann kommt eben die Sicht von eBay. Und ich glaube schon, dass das man auch weitergeben kann. Also dafür möchte ich mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken.
Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Es war super spannend, auch mit euch allen zu diskutieren. Und wir sind ja auch alle optimistisch. Und natürlich bleibt der Einzelhandel auch in unseren Innenstädten als der treibende Faktor und Besuchsmagnet für uns Kunden. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich danke auch für die Einladung. Extrem unterschiedliche Perspektiven. Das macht es immer, das tut gut, mal sozusagen die Welt mal durch eine andere Linse mit zu betrachten. Meine Quintessenz ist, wenn der Kunde im Mittelpunkt bleibt, dann geht es allen gut. Und das ist kanal- und medienagnostisch. Das ist extremistisch pro Kunde. Und wenn man das nicht von der Agenda verliert, dann sieht es gut aus.
Ich danke auch allen für diese super spannende, interessante Diskussion über das Thema Sichtbarkeit und Verfügbarkeit im Einzelhandel und welche Kundenbindungsmittel gibt es, welche Kundenbindungsmittel sind vielleicht auch die richtigen, um den Herausforderungen im Handel, den Herausforderungen in der Stadtentwicklung doch dann irgendwie zu bestehen und in diesen Herausforderungen weiter seinen Handel treiben zu können und sich weiterzuentwickeln. Was wir, glaube ich, jetzt als Quintessenz rausnehmen, das habe ich bei der Eva und beim Stefan rausgehört, ist halt das kundenzentrierte Handeln, das kundenzentrierte Umsetzen dieser Möglichkeiten, die uns einerseits auf der digitalen Ebene helfen kann, aber andererseits und noch viel wichtiger auf der physischen Fläche helfen kann. Deshalb bleibt uns da auch weiter gewogen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir mit dem Thema direkt ins Schwarze getroffen haben. Falls ihr Fragen, Anmerkungen habt oder auch mit unseren Interviewpartnern in den Dialog treten wollt, sprecht uns an. Alle Infos gibt es auch auf der Website trendforum-retail.de und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag und sage heiter weiter.